So, Leute, Licht aus.
Und die Ohren auf fürs NEW-Magazin.
Hallo und herzlich willkommen noch einmal zum zweiten Teil des NEW-Magazins. Ich bin Klaus Hausmann, ich begleite Sie weiterhin durch die Sendung. Überfällige Verlängerung der U11 über die Gruger hinaus ist weiterhin Streitpunkt in zahlreichen Essener Gremien. Wird es bald einen nur wenige Wochen im Jahr genutzten Großparkplatz Lilienthalstraße mit U-Bahn-Anschluss geben oder eine U-Bahn-Verlängerung mit nennenswerten Fahrgastzahlen? Rolf Liss, grüner Verkehrsexperte aus Rüttenscheid, sprach mit meinem Kollegen Walter Wandke über die Folgen der kontroversen Vorschläge.
Was ist der aktuelle Stand zum Weiterbau der U-Bahn U11 Richtung Messe?
Ja, der aktuelle Stand ist folgender. SPD und CDU haben einen gemeinsamen Antrag Ende Februar im Bauausschuss eingebracht. Dieser Antrag beauftragt die Verwaltung, das Tiefbauamt und die Essener Verkehrs AG zu untersuchen, wie denn der Großparkplatz Lilienthalstraße der Messe Essen an das Liniennetz der Essener Verkehrs AG angebunden werden kann. Die Verwaltung schlägt zwei Varianten vor. Entweder soll die UL vom heutigen Grugabad-Endpunkt nördlich der A52 entlang der Margaretenhöhe zum Parkplatz Lilienthalstraße geführt werden. Das ist die Variante 1. Oder in der anderen Variante 2 gibt es eine Trassenführung unterhalb der A52, südlich der A52, mit einer Rampe in Höhe der Karstadt Hauptverwaltung in Höhe Büropark Mielesheide. Während SPD und CDU sich wahrscheinlich für die Nordvariante aussprechen werden, ich nenne sie immer kritischerweise die Fahrgastfreie oder die fahrgastarme Variante, favorisieren ProBahn, Grüne, Verkehrsverbände, aber auch die Essener Verkehrs AG die fahrgastreichere Variante, nämlich die Richtung Büropark Mielesheide. Für den Büropark Mielesheide sprechen mindestens 6 Argumente. Zum einen wird der Büropark mit einer 8-minütigen Fahrzeit zum Essener Hauptbahnhof angebunden. Zweitens, die Karstadt Hauptverwaltung liegt dort.
Deiner Meinung nach gibt es also mehr als einen Grund, die Südvariante für die Verkehrsverlängerung der U11 zu nehmen. Zähl sie doch am besten im Detail nochmal auf.
Die Südvariante ist nicht nur preiswerter als die Nordvariante, sondern sie hat auch interessantere Ziele. Zum einen wird der Büropark Mielesheide direkt an die U11 angeschlossen. Zum zweiten wird die Karstadt Hauptverwaltung direkt erreicht. Wir erreichen die Wittkopp-Siedlung und die Siedlung am Beckmannsbusch. Wir erreichen das Messehotel Scandic Crown, sodass man also direkt von dem Messehotel zur Messe fahren könnte, umsteigefrei, direkt schnell. Wir haben eine direkte Anbindung an den Hauptbahnhof. 8 Minuten Fahrzeit zum Essener Hauptbahnhof, denke ich, sind ein unschlagbares Argument. Und wir erreichen die Großgaragen unterhalb der Mielesheide und unterhalb der Karstadt Hauptverwaltung, weil diese Großgaragen an Messetagen nämlich für die Messebesucher freigegeben werden, sodass also die Messebesucher direkt zum Messegelände transportiert werden können. Ich denke, das sind gute Argumente, die auch vor SPD und CDU-Stimmen nicht Halt machen sollten.
Dann kannst du dich ausnahmsweise auch mal in die Lage der anderen versetzen. Was sagen die dazu?
Mir fällt es schwer, mich in diese Argumente zu versetzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den anderen darum geht, den Großpark Basilienthalstraße mit seinen 3000 Stellplätzen direkt an die Messe anzubinden. Ich kann mir aber das nicht vorstellen, dass dieses Argument zieht, weil der Großpark Basilienthalstraße nur an 50 Tagen maximal im Jahr genutzt wird, weil mehr Großveranstaltungen gibt es bei der Messe Essen normalerweise nicht. Vielleicht gibt es ein anderes Argument, über das man nicht offen spricht, nämlich die Anbindung an den Flughafen selbst. Aber auch dort kann ich nicht das Potenzial erkennen, das einer kritischen Befragung oder Hinterfragung standhält.
Also das könnte ich mir natürlich sehr gut vorstellen, da ja die weiteren Ausbaupläne trotz vieler Landeskoalitionsverträge nie wirklich verschwunden sind. Das würde aber ja auch eigentlich heißen, dann würde der Ausbau zum Parkplatz Lilienstraße ja nicht reichen. Da müsste man ja weitergehen. Gibt es denn da irgendwelche Planspiele, die sich das tatsächlich vorstellen?
Es gibt verrückte Planspiele seitens der CDU. Da ist beispielsweise die Rede davon, dass man diese U11 verlängern sollte über den Flughafen Essen-Mülheim bis zum Mülheimer Hauptbahnhof, was ich für ganz großen Quatsch halte, für verkehrspolitischen Nonsens, weil nämlich auf der einen Seite wir eine U18 nach Mülheim schon haben, weil wir zweitens eine gute Eisenbahnverbindung mit S1 beispielsweise und Regionalexpress nach Mülheim Hauptbahnhof haben und weil dann drittens die meterspurige Straßenbahnlinie in Mülheim, die zum Flughafen führt, komplett auf ganzer Länge für teures Geld von Meterspur in Normalspur umgespurt werden müsste. Und ich glaube, jeder finanzpolitisch Verantwortliche in Düsseldorf wird so einen Quatsch ablehnen und sagen, dass in diesen knappen Geldzeiten dafür kein Geld mehr da ist.
Also ein anderes Argument kann ich mir ja vorstellen, was viele Befürchtungen vielleicht bewahrheiten würde, dass man sagt, wenn wir diesen Großparkplatz Mielesheide haben, ist das eigentlich nur der Startschuss, doch dort eine neue Gewerbefläche zu eröffnen, die ganz hervorragend an der Strecke Richtung Düsseldorf liegt. Das sind ja viele Ideen, die sich ja auch so vorstellen. Da werden mittelfristig noch mehr Arbeitsplätze angesiedelt. Wäre das eine andere Schiene, die man sich vorstellt? Es geht nicht um den Parkplatz, sondern um einen künftiges Gewerbegebiet dort am Ort.
Ich fürchte, dass dem so sein könnte. Dann würde noch weiteres wertvolles Landschaftsschutzgebiet unter den Betonflug geraten. Wir Grünen lehnen das ab. Wir Grünen sind der Meinung, dass auch bäuerlich genutzte Ackerlandschaften unbedingt erhaltenswert sind. Wir haben nicht mehr viel davon. Die Bauern, die Landwirte in dem Bereich Schür, Harzopf würden dann ihre Existenzgrundlage verlieren. Wir haben nicht mehr viel Freiflächen. Und wir müssen auch an unsere Kinder und Enkelkinder denken, die auf frische Luft angewiesen sind. Und diese wichtigen Frischluftschneisen, diese Kaltluftschneisen, sind der Nachwelt zu erhalten. Wir Grünen lehnen deswegen einen Weiterbau der U11 Richtung Lilienthalstraße ab. Wir dagegen favorisieren eine fahrgastreichere Trassenführung über den Büropark Miedesheide. Und wir könnten uns in einem zweiten Bauabschnitt mit eigenem Verkehrswert auch eine Verlängerung in die Harzopfer Ortsmitte Richtung Erbach vorstellen, weil Harzopf nämlich ein Stadtteil ist in Essen, der unterdurchschnittlich mit ÖPNV angebunden ist.
Eine letzte Frage zu der Bedeutung dieser Südvariante. Eigentlich müssten ja die ganzen Hauptverwaltungen, insbesondere Karstadt, aber auch die anderen Gewerbetreibenden doch ein sehr großes Interesse daran haben, dass ihre Verkehrsanbindung verbessert wird. Kann man da Verbündete finden? Gibt es da Äußerungen der Gewerbetreibenden dort, von dem man ja glauben müsste, sie wären für so eine Lösung?
Wenn ich den Ausführungen des Essener Dezernenten Best Glauben schenken darf, gibt es sehr wohl positive Stimmen, sowohl von der Karstadt Hauptverwaltungszentrale als auch vom Büropark Miedesheide, von den Nutzern dort selbst. Es gibt auch positive Signale von der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die einfach einen Standort mit 8 Minuten ÖPNV-Fahrzeitanbindung an den Essener Hauptbahnhof mit Anbindung an den ICE und den ICE-Fernverkehr viel besser vermarkten können als ein Büropark, der vom ÖPNV abgekoppelt ist.
Dann also mal freie ÖPNV-Fahrt in den Süden.
Schönen Dank.
Als Hauptursache für kulturelle Differenzen werden vielfach Religion und Nation angegeben. Dabei werden Aspekte wie zum Beispiel soziale Gesellschaftsschicht, Geschlecht, Generationsunterschied und so weiter, die unsere Alltagskultur prägen und zu besonderen Konflikten führen können, vielfach übersehen. Unter diesem Gesichtspunkt lädt ein Schreibwettbewerb, organisiert vom Studiengang Türkisch an der Uni Duisburg-Essen, Studierende aller Fachbereiche zu einer kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema ein. Frank Hartung hat sich mit einer Organisatorin darüber unterhalten.
Kulturelle Differenzen heißt der Schreibwettbewerb am Uni-Standort Essen und wird vom Studiengang Türkisch organisiert. Eine unabhängige und hochkarätige Jury bewertet die eingereichten Texte und prämiert die besten drei. Ein Jurymitglied sitzt mir nun gegenüber. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich bin Literaturwissenschaftlerin. Professor Ipsiroğlu und bin im Fach Türkisch als Literaturwissenschaftlerin tätig. Und ein Schwerpunkt, den ich habe, ist Didaktik. Und meine Seminare, unsere Seminare überhaupt, sind sehr stark interkulturell auch konzipiert. Und ein anderer Schwerpunkt, den ich habe, ist Theater, theaterpädagogische Arbeit, Projekte haben wir hier auch. Und unser Wettbewerb ist in einem bestimmten Rahmen organisiert. Wir haben das Projekt Kreatives Schreiben, das vom Ministerium auch unterstützt wird seit 2 Jahren. Das Projekt läuft in beiden Sprachen. Das ist für bilinguale Studierende hier türkischer Herkunft konzipiert. Und während dieses Projektes sind eine Menge Texte entstanden, die wir auch in einem kleinen Büchlein herausgegeben haben. Und das Thema kulturelle Differenzen taucht mehr oder weniger von selbst auf, weil die Studenten eben bikulturell sind, nicht bikulturell und bilingual sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Projekt in dem Thema kulturelle Differenzen. Also was bedeuten kulturelle Differenzen und wie werden sie von den Studenten hier ausgelebt? Was sind die Haupthindernisse der Integration? Denn letztendlich kommt es uns darauf an, dass sie sich in dieser Gesellschaft integrieren. Wie und warum entstehen Ghettos? Wie kann man dem entgegenwirken? All diese Fragen haben eben mit dieser spezifischen Situation der Studenten bilingualer Herkunft zu tun. Und so haben wir eine Umfrage auch gemacht über die in ihrem Leben auftretenden kulturell bedingten Konflikten. Dabei sollten sie sich die Aspekte Religion, Sprache, Generation, Gender, Nation, soziale Schicht und so weiter vor Auge halten und sie als Einflussfaktoren von Konflikten gewichten und erläutern. Und unser Ziel war, herauszubekommen, wie die Studenten selbst Kulturprobleme und Konflikte bewerten und beziehungsweise was sie unter dem Begriff Kultur überhaupt verstehen. Dass bei dieser Umfrage sich die Mehrzahl auf Religion und Nation fixierte, gab uns sehr viel zum Bedenken, denn ganz anders fallen die Ergebnisse des Schreibprojekts, das ich vorhin erwähnt habe, aus. Diese zeigen deutlich, dass es in ihrem Leben eher andere Differenzen, zum Beispiel Gender oder Generationsunterschied, eine weit, weit wichtigere Rolle spielen als die nationalen und religiösen Unterschiede. Wie kommt es also zu so widersprüchlichen Aussagen? Also weist die Fixierung auf diese Begriffe Religion und Nation in Bezug auf kulturelle Unterschiede, so ist meine Frage nicht sehr starke Parallelen mit dem Denken auf, welches mit einem bestimmten Ghettoverhalten einherzugehen scheint, dass sich hier die Migranten automatisch angeeignet haben und das nicht unbedingt, das ist meine These, mit ihren eigenen Erfahrungen sich decken muss. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Es gibt auch bestimmte Gruppen, die ideologisch so geprägt sind, dass es eben keinen Widerspruch zwischen ihren Aussagen und Schreibergebnissen gibt. Aber bei der Mehrzahl haben wir das beobachtet. Und so kamen wir zu diesem Wettbewerb. Also wir dachten, wenn wir das jetzt öffentlich machen, nicht nur für die Studierenden hier in unserem Fach, sondern für alle Studierenden.
Ja, dann wird es wahrscheinlich ein breit gefächertes Ergebnis geben, wenn ich Sie da richtig verstehe. Wie ist der Schreibwettbewerb denn nun angelegt und worauf kommt es Ihnen dabei an?
Das Wettbewerb ist wirklich so organisiert, dass das so ein Gegenlauf ist gegen dieses Ghetto-Verhalten, nicht? Also, dass man versucht, dass die Studenten die Möglichkeit bekommen, differenzierter zu denken über diese, über das eigene und das Fremde, über kulturelle Differenzen. Darauf kommt es uns an, nicht?
Es ist ja damit zu rechnen, dass es viele Einsendungen gibt und nicht alle werden auf die ersten drei Plätze kommen. Was passiert mit diesen ganzen vielen Geschichten?
Ja, vielleicht noch ein Punkt. Wir möchten das ja auch in unserem zweiten Band, das in Deutsch und Türkisch erscheint, auch die Wettbewerbergebnisse drucken, nicht? Also natürlich die Texte, die, von denen wir denken, dass sie besonders anregend sind.
Okay, wie sollen die Geschichten nun aussehen oder welchen Inhalt sollen sie haben? Also genauer gefragt, welche Kriterien gibt es?
Also es ist, wie wir das auch geschrieben haben, vollkommen frei. Muss nur eine fiktionale Geschichte sein. Kurzgeschichte, Kürzesgeschichte, Parabel, Märchen, Science Fiction, alles ist möglich. Kein Lyrik, da haben mehrere Studenten gefragt, warum wir nicht Lyrik einbezogen haben. Aber das ist auch eine andere Sache, dachten wir. Auch keine Essays. Vielleicht wäre Essay auch ein Thema für ein anderes Wettbewerb. Auf jeden Fall sollte das so eine fiktionale Geschichte sein, wobei sie die Möglichkeit haben könnten, eben mehr literarisch daran zu arbeiten, auch so literarisch verfremdend daran zu arbeiten. Und wir haben ja die Beobachtung auch während unseres Schreibprojektes gemacht, dass sehr schöne Texte, fiktive Texte entstanden sind, die überhaupt sehr differenzierend sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das ist die Hauptsache, dass nicht so schablonenhaft, also das hier ist, das ist das andere und das sind wir, also dass nicht so schablonenhaft gedacht wird, sondern dass man sich mit dem Problem kultureller Differenzen wirklich differenzierend auseinandersetzt. Kreatives Schreiben gibt vielleicht, denke ich, gibt die Möglichkeit, da mehr daraus zu machen. Und die formalen Anforderungen, das haben wir genau aufgeschrieben. Und das soll hier bei uns im Sekretariat abgegeben werden. Ja. Und dass wir darauf aufmerksam machen, dass an dem Tag, an dem Preisverleihung stattfindet, dass wir die Autoren einladen wollen, die auch keinen Preis bekommen, alle, und dass eine Lesung stattfinden soll, nicht? Das, so hatten wir uns das überlegt. Und wie gesagt, dass unter diesen Texten auch einige in dem zweiten Buch gedruckt werden.
Nun interessiert mich noch, wer die Preisgelder denn gestiftet hat. Das sind ja immerhin 1.000 Euro. In Zeiten leerer Kassen ist das ja gar nicht so schlecht.
Das ist die Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität Essen, nicht? Denen haben wir das zu verdanken, dass überhaupt dieses Wettbewerb stattfindet.
Wer an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte, wendet sich am besten an das Sekretariat des Studiengangs Türkisch im Fachbereich 3. Das sind die Literaturwissenschaften an der Uni in Essen. Der Abgabetermin ist der 15. April 2003. Die Preisverleihung findet am 7. Mai im Bibliothekssaal statt. Also ran an die Schreibfedern und die Bleistifte gespitzt. Maximal 8 Seiten darf die Story umfassen.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation. Game creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy.
Yeah.
She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, wonder, wonder,
one. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Das Buch Empire des italienischen Philosophen Antonio Negri und des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Michael Hart hat seit seinem Erscheinen im Jahr 2000 weltweit für Aufsehen gesorgt. Negri und Hart versuchen darin unter Einbeziehung verschiedener theoretischer Ansätze die aktuellen Umbrüche und Entwicklungen der Weltordnung zu analysieren und mögliche Alternativen aufzuzeigen. Am kommenden Dienstag startet in der Zeche Karl die Veranstaltungsreihe Empire, die neue Weltordnung und die Potenziale der Befreiung mit einem Streitgespräch über die Thesen von Negri und Hart. Eingeladen sind Robert Kurz von der Gruppe Krisis und Thomas Seibert von Medico International. Thomas Binger sprach mit Thomas Seibert über die Bedeutung der Empire-These für die weltpolitische Situation nach dem 11. September 2001.
In dem Empire-Buch haben ja Toni Negri und Michael Hart die These vertreten, dass das Zeitalter des klassischen Imperialismus zu Ende sei. An die Stelle dieses alten Imperialismus sehen sie halt ein neues Empire getreten, als transnationales Herrschaftsnetzwerk ohne ein direktes Machtzentrum. Gilt diese Hypothese eigentlich noch im Angesichts der verschärften Konflikte und der Epoche neuer Kriege, die sich nach dem 11. September anbahnt?
Ich würde sagen, ja, sie gilt noch. Man muss dann gleich von Anfang an zwei Präzisierungen vornehmen. Das eine ist, es wird nicht von einem zu Ende gegangen sein des Imperialismus gesprochen und von einem Dastehen schon des Empires, sondern es wird von Übergängen gesprochen. So sind ja auch die Kapitel im Grunde überschrieben, Passagen der Souveränität, Passagen der Produktion. Und unterstellt wird ein zu Ende gehen der imperialistischen Epoche. Davon würde ich allerdings tatsächlich ausgehen, dass das hier der Fall ist, dass das sich auch gegenwärtig in den Ereignissen um den drohenden Irakkrieg bestätigt. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch noch gleichzeitig von Phänomenen des Imperialismus gesprochen werden kann. Ich würde sagen, dass beides vorliegt. Wir haben Versuche der Durchsetzung einer neuen Weltordnung und wir haben klassisch imperialistische Konflikte. Beides durchmischt sich.
Einige linke Autoren, wie zum Beispiel Rainer Trampert, sprechen ja eher von einer Regression hin zum klassischen Imperialismus angesichts der aktuellen Weltlage. Also die behaupten ja, dass es im Moment wieder um eine Neuaufteilung der globalen Einflusssphären ginge nach dem Ende des Kalten Krieges. Diese These wird zu ablehnen oder
von
nein? Das
halte ich genau für einen Irrtum. Das wäre eine Verkürzung dessen, was vorliegt, ohne dass ich jetzt abstreiten will, dass das auch Thema ist. Vielleicht macht man es über einen alten Begriff, der ja mit dem Imperialismus-Theorie zu tun hat. Da sprach man ja immer von der sogenannten innerimperialistischen Konkurrenz. Also verschiedene imperialistische Mächte geraten in Konkurrenz zueinander in ihrem Versuch, jeweils national gerichtet sich fremde Territorien anzueignen, fremde Märkte anzueignen und deren Rohstoffe und deren Arbeitskraft anzueignen. In gewisser Weise spielt das natürlich eine Rolle. Ich glaube aber, dass es gleichzeitig um etwas ganz anderes geht. Und zwar in genau denselben Prozessen. Es geht darum, und das ist etwas qualitativ vollkommen anderes, Weltordnung durchzusetzen und eine weltweite souveräne Macht durchzusetzen, die für diese Weltordnung einsteht, die sie garantiert und die sie auch umsetzt. Konkurrenz gibt es da auf beiden Ebenen. Es gibt die klassische innerimperialistische Konkurrenz, aber es gibt meines Erachtens, und das ist es, was wir, glaube ich, im Moment erleben, es gibt eine Konkurrenz um die Form und die Art und Weise, wie Weltordnung durchgesetzt werden muss. Meines Erachtens geht es nicht einfach um die Aneignung des Irak. Es ging auch nicht um die Aneignung Afghanistans und es ging auch nicht um die Aneignung der ehemaligen jugoslawischen Staaten durch imperialistische Mächte, die sie dann als ihre eigene Einflusszone beherrschen wollten, sondern es geht um die Durchsetzung von einer souveränen Weltordnungsmacht. Dazu müssen Grenzen neu gezogen werden, dazu müssen Grenzen aufgehoben werden, dazu müssen Rechtsordnungen zerschlagen werden, dazu müssen neue Rechtsordnungen etabliert werden. Und meines Erachtens ist es das wichtige Moment. Also wenn man sich fragt, inwieweit handelt es sich hier um eine Konkurrenz um die Durchsetzung von Empire und inwieweit handelt es sich um eine Konkurrenz zwischen imperialistischen Mächten, würde ich sagen beides. Aber das Wichtigere ist die Konkurrenz um die Durchsetzung von Empire, das heißt um die Durchsetzung von Weltordnung und wie man diese Weltordnung durchsetzt. Und der Konflikt zwischen Teilen des herrschenden Blocks der USA und Teilen des herrschenden Blocks der EU ist nicht einfach nur ein imperialistischer Konflikt um die Kontrolle dieser Region, sondern wie wird in dieser Region Weltordnung durchgesetzt.
In dem Buch Empire sprechen Negri und Hart wörtlich davon, dass die Vereinigten Staaten nicht länger das Zentrum eines neuen imperialistischen Projekts bilden und dass auch kein anderer Nationalstaat, überhaupt kein Nationalstaat dazu in der Lage wäre. Denn keine Nation könne heute in dem Sinne die Weltführung beanspruchen, wie es früher die modernen europäischen Nationen taten. Nach Veröffentlichung des Empire-Buches spricht Negri auch angesichts der Weltlage nach dem 11. September und der neuen aggressiven amerikanischen Außenpolitik von einem imperialistischen Backlash in den USA. Also es ist ja doch eine recht widersprüchliche Definition. Auf der einen Seite wird gesagt, der Imperialismus ist unwiderruflich vorbei, auf der anderen Seite redet Negri vom imperialistischen Backlash. Wie siehst du die Rolle der USA im Moment in der neuen Weltordnung?
Ich denke, dass man genau beides zusammenstellen kann, wenn man davon ausgeht, dass wir uns in einem historischen Übergang aufhalten. Hart und Negri sagen in dem Buch, die USA ist von Anfang an ein anderer Staat als die europäischen Nationalstaaten, die alle historisch imperialistische Staaten wurden. Das heißt, die jeweils für sich versucht haben, Einflusszonen aufzubauen, Territorien anzueignen, Rohstoffe anzueignen, Märkte anzueignen, jeweils für sich und in Konkurrenz zu anderen Mächten. Während die USA davon immer auch gezeichnet war, das sagen sie auch ganz ausdrücklich, aber gleichzeitig davon gezeichnet war, ein ganz anderes Projekt zu vertreten, nämlich einen großen Raum zu schaffen, in dem eine andere Form von Souveränität ausgeübt wird, in der die USA zwar eine wesentliche Rolle zukommt, aber in der die USA nicht die imperialistische Macht ist, die das alles aneignet, sondern die Macht ist, die in einem solchen großen integrierten Raum im Grunde die Verwertungsbedingungen von Kapitalismus sichert und durchsetzt. Das, meine ich, haben wir genau beides im Moment und Hart und Negri haben sehr genau beschrieben, wie die Frage, betreibt man imperialistische Politik oder betreibt man in diesem Sinne imperiale Politik, in den USA stetig umkämpft war. Und wie es sozusagen die ständige Versuchung ist, ich glaube, so schreiben sie es auch, auf eine im klassisch europäischen Sinne imperialistische Position zurückzufallen. Ich würde gar nicht so weit gehen, von einem Imperialist Backlash zu sprechen, aber es gibt im Moment Teile innerhalb des herrschenden Blocks der USA, die tatsächlich so etwas wollen. Es gibt auch die offenbare Verbundenheit der Bush-Administration zum Ölkapital, aber gleichzeitig gibt es grundsätzliche Veränderungen, beispielsweise den Umstand, dass bei aller Wichtigkeit, die Öl hat, die Ölindustrie nicht die dominierende Kraft innerhalb beispielsweise des transnationalen Kapitals, noch nicht einmal des amerikanischen Kapitals ist, das heißt von daher nicht automatisch auf das Handeln Amerikas geschlossen werden kann und es im Übrigen nicht darum geht, im Grunde imperialistische Einflussgebiete zu schaffen, sondern es geht um eine Neuordnung des gesamten Raums Irak, Iran bis in die anschließenden Gebiete der ehemaligen Sowjetunion und dort um die Durchsetzung einer, würde ich sagen, souveränen Macht, die dort Weltordnung garantieren soll. Und das hängt zusammen mit dem Versuch einer imperialen Neuordnung des pazifischen Raums. Das ist, glaube ich, für mich der Hintergrund des Konflikts mit Nordkorea, der ja nebenbei läuft und in dem es nicht nur um Nordkorea geht, sondern auch um Japan geht und um China geht. Und es geht darum, innerhalb dessen, was man sozusagen das Netz imperiale Souveränität nennen könnte, die Machtverhältnisse zu klären zwischen dem amerikanischen Pol und zwischen dem europäischen Pol. Denn ganz offensichtlich versuchen die USA im Moment Einfluss zu nehmen auf den europäischen Pol. Sie versuchen dort zu spalten, aber das eben immer auch im klassischen imperialistischen Sinne, aber eben immer sehr viel mehr. Denn die Sachen, die zur Verhandlung stehen, da gibt es ja auch keinen Konflikt zwischen USA und altem Europa. Die hat die sogenannte internationale Staatengemeinschaft, und das ist bis jetzt das Phantomsubjekt imperialer Souveränität, hat die das Recht, in einem bestimmten Gebiet, in dem etwas geschieht, das aus welchen Gründen auch immer nicht genehm ist, und zwar allen beteiligten Mächten nicht genehm ist, hat die das Recht, dort einzugreifen, als quasi weltpolizeiliche Macht. Und das ist doch das, was sehr viel mehr Sache ist, in Afghanistan, im Irak und in Jugoslawien. Es geht um einen weltpolizeilichen Ordnungszugriff. Und wie der erfolgt und wer da die treibende Kraft ist und wie man dabei vorgeht, das ist es, was umstritten ist.
Es gibt ja nun auch eine Empire-Diskussion innerhalb der neokonservativen politischen und strategischen Eliten der USA. Dort wird ja auch seit dem 11. September ganz offen über die imperiale Mission der Vereinigten Staaten geredet. Washington wird schon als das neue Rom imaginiert. Mutiert nicht in dieser Entwicklung das transnationale Empire à la Negri und Hart zu einem US-dominierten Imperium? Also zumindest gibt es nicht starke Tendenzen in diesen amerikanischen Eliten, das genau zu forcieren?
Ich glaube, was man da erlebt, das ist eben wiederum genau der Umstand, dass man es mit Prozessen zu tun hat, die in sich noch einmal umkämpft sind. Natürlich gibt es darunter eine klare, nach den klassischen Begriffen, imperialistische Strategie und eine imperialistische Politikvorstellung, die dort in Anschlag gebracht wird. Aber gleichzeitig ist das American Empire doch nicht einfach ein Nationalstaat, der in der Konkurrenz mit anderen Nationalstaaten seine Einflussgebiete sich sichern will. Es ist ein sehr viel weiter gespannter Anspruch. Beispielsweise, worum geht es in den Gesellschaften, die jetzt bekriegt werden? Worum geht es in Afghanistan? Worum geht es in den ex-jugoslawischen Staaten? Worum geht es im Irak? Es geht darum, wie man dort Souveränitätsmächte einsetzt, wie man dort die Bevölkerung dort in Kontrollregimes einbindet, wie man die Migration kontrollieren kann, dass man beispielsweise das geltende Recht der Genfer Flüchtlingskonvention, wonach Flüchtlinge in Kriegshandlungen jederzeit das Recht haben, das Kriegsgebiet zu verlassen und man ihnen dieses Verlassen auch genehmigen muss, was konkret heißt, die Türkei muss eigentlich nach geltendem Recht ihre Grenzen öffnen, so wie Österreich seine Grenzen hätte öffnen müssen und Pakistan seine Grenzen hätte öffnen müssen. Was jetzt durchgesetzt wird, ist die Möglichkeit, einen Zugriff zu haben auf solche Migrationsbewegungen. So nämlich, dass man sie entgegen dem bisherigen Recht beispielsweise zwingen kann, im Kriegsgebiet selbst zu verbleiben. Man muss dort Institutionen schaffen, man muss Lager schaffen, man muss sogar noch mehr, man muss die ganze irakische Schutzzone im Nordirak, das ist ein Gebiet, das wesentlich dazu dient, Fluchtbewegungen zu verhindern und diejenigen einem bestimmten Regime zu unterwerfen, die ansonsten flüchten würden. Das ist doch alles andere als ein imperialistisches Projekt. Das geht in klassisch imperialistischen Vorstellungen gar nicht mehr auf. Und das treibt sehr wohl die Theoretiker, die neokonservativen Ideologen des American Empire um. Da geht es nicht einfach um die Aneignung von Arbeitskraft und von Rohstoffen, sondern da geht es um Ordnung schaffen. Dass es da keinen Masterplan gibt, ja, sondern dass da die verschiedensten Kräfte und Akteure miteinander in internen Auseinandersetzungen liegen, wie genau das zu erfolgen hat. Das ist es, was wir gegenwärtig erleben und das ist es, was ausgetragen wird im Streit ums American Empire. Und dem widerspricht auch nicht, dass das sozusagen anderen Bestrebungen entgegenspricht, beispielsweise den Bestrebungen der Europäischen Union, die jetzt tatsächlich, meine ich, von Hart Negri in ihrem Buch unterbelichtet worden sind. Hart Negri haben so deutlich vor Augen den Unterschied zwischen dem amerikanischen Staat und dem klassischen europäischen Nationalstaat. Und der dient ihnen so sehr als Folie, dass sie, glaube ich, übersehen haben, dass die Europäische Union als transnationale staatliche Figur dieser einfachen Gegenüberstellung sich entzieht, weil sie selber ein im engeren Sinn imperiales Projekt ist. Und insofern würde ich sagen, dass die Auseinandersetzung zwischen den USA und der EU eine innerimperiale Konkurrenz eher darstellen als eine innerimperialistische.
Du hast schon mehrfach auf die neue Rolle des Krieges abgehoben. Nach Ende des Kalten Krieges ist ja der Krieg sozusagen wieder zu einem fast selbstverständlichen Mittel der Politik geworden. Kannst du vielleicht darüber noch ein paar genauere Ausführungen machen, was diesen neuen Charakter des Krieges ausmacht?
Ein Krieg, so wie man ihn klassisch kennt, wird erklärt und er wird irgendwann beendet. Das haben wir nicht. Wir haben den langanhaltenden Krieg gegen den Terrorismus, der im Grunde schon lange läuft, der dann aber als solcher dann auch noch erklärt worden ist, damit aber einen Krieg darstellt, der weder regional noch zeitlich befristet ist, sondern der prinzipiell in globalem Anspruch geführt wird. Es ist definitiv ein Krieg, der kein Aneignungskrieg ist. Da soll nicht eine Kolonie geschaffen werden, da soll nicht dauerhaft ein Land erobert und angeeignet werden, sondern dort soll tatsächlich eben Ordnung geschaffen werden. Und deswegen ist das Zweite und Besondere, neben dem, dass der Krieg weder zeitlich noch räumlich befristet ist, er wird nicht mehr zwischen Staaten geführt, sondern er wird auf allen Ebenen von Koalitionen geführt und eben zum Teil von nichtstaatlichen Akteuren geführt. Und es gibt keine Differenz mehr zwischen einer Polizeiaktion und einer militärischen Aktion. Ich glaube, man kann die meisten Konflikte, die man im Moment hat, beschreiben, dass sie einen Übergang darstellen zwischen einer Low-Intensity-militärischen Kriegsführung und im Grunde einer High-Intensity-Polizeioperation. Und insofern denke ich sogar, dass es einen Übergang gibt, qualitativ gesehen, ich will das nicht vom Maß her zusammenstellen, dass es aber einen Übergang gibt zwischen den Einsätzen in Jugoslawien, der Aktion gegen Afghanistan, den seit Jahren bereits laufenden Eingriffen in verschiedene Konflikte in Lateinamerika und Genua. Ich glaube, dass dort ein Kontinuum vorliegt, dass das alles in eine Operation eingeordnet ist und dass die wesentlich dazu dient, Globalordnung zu schaffen. Und ein dritter entscheidender Unterschied, würde ich sagen, ist, dass wir es auch auf der Art und Weise, wie der Krieg verkauft wird, mit einer entscheidenden Veränderung zu tun haben. Und da ist es eine sehr widersprüchliche und die verweist meines Erachtens wieder auf so etwas wie Empire. Einerseits gibt es eine Banalisierung des Krieges, der nicht mehr erklärt wird, der nicht mehr zwischen zwei Staaten geführt wird, sondern der irgendwie ein bisschen ähnlich ist, wie wenn die Polizei in einem Slumgebiet einer amerikanischen Großstadt eine Razzia macht. Es ist ein Polizeikrieg und in dem Sinne ist es ein banalisierter Krieg. Man geht irgendwo hin, wo eine Gang ist, die unter Kontrolle gebracht werden muss. Insofern würde ich von einer Banalisierung des Krieges herab auf eine Polizeiaktion sprechen. Und gleichzeitig gibt es eine fürchterliche Überhöhung des Krieges, weil es so etwas gibt wie einen absoluten Feind. Und das ist der Unterschied zwischen dem Terrorismus, der im Moment in unterschiedlichster Form als absoluter Gegner, als das absolut Böse ausgemacht wird, und der Art und Weise, wie früher die Sowjetunion, natürlich auch das Reich des Bösen war, aber dazwischen gibt es einen gehörigen Unterschied. Die Sowjetunion war zu keinem Zeitpunkt das absolut Böse. Sie war die konkurrierende Macht. Sie vertrat eine, wie man sagte, totalitäre Ordnung und so weiter. Man musste gegen die Sowjetunion die Freiheit verteidigen. Aber niemand hat der Sowjetunion unterstellt, dass sie Anthrax streuen würde, dass sie Pockenviren streuen würde, dass sie das Wasser vergiften würde und so weiter. Das alles war nicht Thema. Das ist es aber, was man dem sogenannten Terrorismus unterstellt, der insofern das absolut Böse darstellt. Und darin liegt eine fürchterliche Überhöhung des Krieges. Es ist ein Krieg, der in jedem Fall ein gerechter Krieg ist und er wird gegen den absoluten Feind geführt.
Du hast ja bereits mehrfach auf die Konflikte abgehoben zwischen dem amerikanischen Pol im Empire und dem europäischen Pol. In diesen Konflikten spiegelt sich für mich auch eine grundsätzliche Problematik bei der Formulierung von so etwas wie einem imperialen Konsens. Für mich hat das auch damit zu tun, dass eben so eine Form von transnationaler Souveränität, wie sie halt auch von Negri und Hart im Empire behauptet wird, nicht als Diktat des Stärkeren funktionieren kann. Also dass man, als wenn man eine hegemoniale Politik formulieren will im Weltmaßstab, auch auf Mechanismen und Formen der Konsensbildung angewiesen ist. Ganz sind genau. Diese Mechanismen im Moment außer Kraft gesetzt, wenn man sich die Konflikte in der NATO oder im UN-Sicherheitsrat anguckt?
Na, außer Kraft gesetzt nicht. Das ist die konkrete Form, in der sie umkämpft und ausgekämpft werden. Es geht genau im Moment darum, bis wohin kommt welcher Stelle im imperialen Zusammenhang welche Machtbefugnis zu? Wo muss es ausgehandelt werden? Wo muss Abstimmung erfolgen? Und noch immer ist ja auch, obwohl das immer unwahrscheinlicher wird, aber es ist noch nicht einmal ausgemacht, ob die Amerikaner es tatsächlich schaffen, gegen all das, was die Europäer jetzt dagegen gesetzt haben, sich letztendlich durchsetzen zu können. Wenn sie es können, dann nur unter enormen Verlusten. Jetzt meine ich nicht physische Verluste, sondern wenn es tatsächlich auch eine imperiale Konkurrenz ist, dann verlieren, glaube ich, die USA in dem Augenblick, wenn sie sich jetzt über alles hinwegsetzen, verlieren sie tatsächlich. Denn sie schaffen starre Fronten, sie schaffen festen Widerstand und das wird ihre Fähigkeit, Gleichgewichte zu schaffen, auszuhandeln und so weiter, das wird sie schwächen. Und im Übrigen, glaube ich, es gibt, das ist das, was mit am stärksten einfach auch für die Hinzuziehung von einem solchen Ansatz wie den Empire-Ansatz spricht, es gibt doch tatsächlich so etwas wie einen strukturellen Zwang, unter den Bedingungen eines völlig globalisierten Kapitalismus globale Ordnung zu schaffen und dafür auch ein globales Gewaltmonopol zu haben, da dieser globale Kapitalismus nun an seinen Peripherien, und diese Peripherien sind weit gestreut, barbarische Verhältnisse schafft, Verhältnisse von verwilderter Gewalt, die auch unter Kontrolle gebracht werden müssen, so wie man die Verhältnisse in Afghanistan und in Bosnien in gewisser Weise unter Kontrolle bringen muss. Und das kann nur als in gewisser Weise zu sagen, kollektives Projekt gehen, als ein Projekt, das ausgehandelt werden muss, das kann eine einzelne Macht weder leisten, noch kann sie sich dieser Notwendigkeit entziehen auf Dauer.
Die amerikanische Regierung hat doch mehrfach verkündet, dass sie auch bereit sind, im Alleingang notfalls diesen Krieg gegen den Irak zu führen, also auch sich über den UN-Sicherheitsrat und die NATO hinwegzusetzen.
Selbst wenn die USA das jetzt tun, glaube nicht, dass die USA sich alleine zumuten können, auf Dauer Weltordnung zu schaffen. Das ist ihnen strukturell unmöglich, das werden sie auch wissen.
Es gibt ja nun diesen Gegenpol, die Achse Berlin-Paris-Moskau, könnte man so formulieren. Agieren nicht im Moment die sogenannten alten europäischen Mächte, indem sie halt stark auf zum Beispiel eine völkerrechtliche Absicherung eines solchen Krieges setzen oder auf eben stärkere multilaterale Konsultationsmechanismen? Agieren die nicht eher auf Höhe des Empires, als im Moment die USA agiert? Michael Hart spricht ja schon davon, dass die USA quasi im Moment oder die US-Eliten nicht in der Lage sind, gemäß ihren eigenen Interessen zu handeln, mit ihrem Rückfall in klassisch imperialistische Politik.
Beides würde ich bejahen, genau. Das erste ist, dass es im Moment tatsächlich so ist, dass die Politik der EU den Notwendigkeiten eines Empire eher entspricht, als es die Politik der USA ist. Und gleichzeitig, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorher zu machen versuchte, die Politik, die die USA im Moment betreiben und die meines Erachtens automatisch mit sich bringt, dass ihre imperiale Position geschwächt wird, auch wenn ihre imperialistische Position gestärkt werden sollte. Diese Position handelt mittelfristig, langfristig den Interessen auch der US-Eliten entgegen, denn deren Interesse besteht ebenfalls darin, eine imperiale Souveränität durchzusetzen, das heißt eine Macht zu etablieren, die in der Lage ist, weltweit ordnend einzugreifen. Und diesem Projekt handeln bestimmte Teile der US-Eliten im Moment entgegen. Deswegen glaube ich, dass im Moment die EU sehr viel eher begriffen hat, was notwendig ist. Was jetzt im Übrigen nicht heißen soll, dass nicht auch von EU-Mächten konkrete imperialistische Ziele mitschwingen. Denn eines gilt prinzipiell, wir sind in einem Übergang und dieser Übergang, dem würde ich noch nicht mal so einfach denken, dass er definitiv ein Übergang wäre von der Strecke A zur Strecke B. Es könnte durchaus sein, dass man es immer mit beiden Phänomenen zu tun hat. Denn das eine ist ja nun auch grundlegend. Die Theorie des Empire behauptet nicht, dass der Nationalstaat verschwindet und ausgelöscht wird, sondern der Nationalstaat wird den Notwendigkeiten des Empire untergeordnet. Diese Unterordnung geschieht eben nicht ein für alle Mal. Und um sich einem überhaupt auch unterordnen lassen zu können, muss der Nationalstaat gleichzeitig auch seine eigenen Interessen verfolgen. Und das ist ein struktureller Zwang, imperialistisch zu agieren, der meines Erachtens bleiben wird, so wie es einen strukturellen Zwang gibt, imperial zu agieren. Das wird immer ausgehandelt werden müssen.
Ja, und das war auch schon das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag ab 18.25 Uhr sind wir wieder für Sie da. Ich bin Klaus Hausmann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution. Hanging with the raisin girls. She's gone to the other side. Giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. With my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a string be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Solution.